ist bei mir 9 Uhr, jetzt fangen wir mal an. Guten Morgen, hallo. Sie wissen ja, dass dieses Jahr das erste Mal diese Vorlesung gefilmt wird. Und es ist jetzt freigegeben im Moment, die erste Vorlesung und die dritte Vorlesung. Das können Sie hier runterladen. Insgesamt ist die Vorlesung 800 Megabyte groß. Also Sie müssen sich überlegen, wo Sie sich das anschauen, wenn Sie sich das anschauen wollen. Ist ja eine Riesenmenge. Kann man entweder runterladen oder über dieses Flash-Zeug online sozusagen verfolgen. Wir machen jetzt die ganze Vorlesung, nehmen wir etwas anders auf. In den ersten beiden Vorlesungsstunden war permanent die PowerPoint-Präsentation mit eingescannt und Sie sehen, dass das groß auf dem Bildschirm ist und dann klein oben in der Ecke nur insbesondere ich und dann die Tafel, aber Sie müssen mich ja nicht die ganze Zeit sehen, sondern eigentlich ist das Wichtige ja, was an der Tafel steht. Das machen wir jetzt anders. Jetzt wird der Kollege oben die ganze Zeit hoffentlich die Tafel filmen, beziehungsweise dann die PowerPoint-Präsentation von der Leinwand abnehmen. Gut, also das heißt, die ersten beiden Vorlesungen sind auch schwierig, aber das sind halt Optimierungsfragestellungen. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen vom letzten Mal, was offen geblieben wäre? Dann möchte ich mit Ihnen jetzt einführen, die 2D-NMR-Spektroskopie. Wenn man 2D-NMR-Spektroskopie verstanden hat, dann hat man auch 3D, 4D, 5D-NMR-Spektroskopie verstanden. Hier geht es also um zweidimensionale NMR-Spektroskopie und genauso wie das mit dieser Fourier-Transformation war, dass die Fourier-Transformation in der NMR-Spektroskopie eingeführt wurde von Richard Ernst, ist auch die 2D- und mehrdimensionale NMR-Spektroskopie von dem gleichen Richard Ernst eingeführt worden. Und das Prinzip, wie man 2D-Spektroskopie durchführen kann, beruht auf der Fourier-Transformation. Also man kann das nur mit Fourier-Transformationsdaten machen und ist dann auch allgemein für weitere Spektroskopien, zum Beispiel der IR-Spektroskopie, die Jens Bredenbeck in der Biophysik insbesondere weiterentwickelt. Ich will Ihnen diese 2D-NMR-Spektroskopie einführen mit einem Experiment, das heißt NOSI-Experiment. Die NMR-Spektroskopiker, die solche Experimente erfinden, entwickeln, geben jedem dieser Experimente Akronyme. Und es gibt ungefähr 1000 verschiedene NMR-Experimente, wesentlich vielleicht 50 verschiedene Experimente. Und die haben alle irgendwie einen anderen Namen. Das NOSI-Experiment, das steht für Nuclear Overhauser Enhancement and Exchange Spektroskopy. Und das heißt, man sieht in diesem Experiment Kreuzpeaks zwischen Kernen aufgrund zweier Mechanismen. Der eine Mechanismus hier ist Abstand. Das heißt, man sieht Kreuzpeaks, wenn zwei Protonen im Raum einen Abstand zueinander haben, der kleiner gleich 5 Angström ist. Und man sieht, das ist die eine Möglichkeit, die ist schwieriger theoretisch einzuführen. Darüber wollen wir heute jetzt nicht sprechen, sondern wir wollen uns vorstellen, dass Kreuzpeaks aufgrund eines chemischen Austauschs praktisch auftreten. Und wir wollen uns ganz kurz noch mal klar machen, das gab es bereits in früheren Vorlesungen, was dieser chemische Austausch eigentlich ist. Den kannte man schon recht lange, aber in das Bewusstsein organischer Chemiker ist dieser Austausch eingeführt worden von Horst Kessler. Da gibt es eine Veröffentlichung. Mit dem Titel Nachweis gehinderter Rotation. Rotationen und Inversionen durch NMR-Spektroskopie. Das ist ein Artikel in der angewandten Chemie. Und zwar 1970, Band 82, Seite 237 bis 253. Ich zitiere den Artikel auch deshalb, weil Kessler der Vorvorgänger auf der Professur ist, die ich jetzt besetze. Es ist derjenige, der NMR-Spektroskopie nach Frankfurt gebracht hat, sozusagen. Und berufen wurde er aufgrund dieser Publikation. Nun, worum geht es da? Also Nachweis gehinderter Rotationen und Inversionen durch NMR-Spektroskopie. Sie erinnern sich an OC1. Gab es ein Beispiel für eine solche gehinderte Rotation? Ist eine Amidbindung, die in zwei Konformationen um den Winkel Omega vorliegen kann. Formal, so wie wir das hinzeichnen, ist die Bindung eine Einfachbindung. Das heißt, es dürfte eigentlich keine gehinderte Rotation dort auftreten. Tatsächlich wissen wir, dass sie partiell einen Doppelbindungscharakter, die Amidgruppe aufweist, also die Bindung zwischen dem N und dem Carbonyl C. Und dass aufgrund dieses Umstands die Rotation um die Einfachbindung verlangsamt ist, also gehindert. Jetzt ist unmittelbar chemisch klar, dass die chemische Verschiebung in der Trans-Konformation des NH eine andere ist als die chemische Verschiebung in der Cis-Konformation des NH. Das gilt auch für die anderen. Also das Carbonyl hat auch eine andere chemische Verschiebung, sodass wir jetzt, je nachdem wie schnell diese Rotation ist, eine unterschiedliche Anzahl von Signalen bekommen können. Das heißt, bei niedrigen Temperaturen haben wir zwei Peaks. Hier gibt es eine Population trans, eine Population cis. Die Summe der Populationen ist natürlich 1. Die individuellen Populationen können irgendeinen Wert von 0 bis 1 annehmen. Ich nehme jetzt mal an, dass die beiden gleich wären, also beide zu 50% vorliegen. Und dann haben wir bei niedriger Temperatur hier zwei Peaks, nämlich ein Peak des NH, wenn es die Trans-Konformation annimmt, ein Peak des NH, wenn es die Cis-Konformation annimmt. Und wenn wir die Temperatur erhöhen, dann bekommen wir einen Peak. Diese haben hier Intensität 0,5, weil sie ja beide zu 50% vorliegen. Die haben eine Intensität 1. Das ist bei einer niedrigen Temperatur und das ist bei einer hohen Temperatur. Dazwischen gibt es eine Temperatur, bei der die Linie verbreitert ist. Und der Punkt, an dem diese Linie am breitesten ist, nennt man die Koaleszenztemperatur. Und aus der Koaleszenztemperatur kann man ableiten, die Rate des Übergangs von Trans nach Cis. Sie erinnern sich, wir haben das in OC1 eingeführt damals, zum Beispiel am Beispiel des Zyklohexans, das bei niedriger Temperatur zwei Peaks hat, eins axial, eins äquatorial, und bei hoher Temperatur ein gemitteltes Signal. Gut, das heißt, wir wollen jetzt mit 2D-Spektroskopie so einen Prozess verfolgen. Gibt es dazu Fragen? Nicht der Fall. Ich will jetzt mit Ihnen diskutieren den generellen Aufbau von 2D-Experimenten. Dazu überlegen wir uns nochmal, wie ein 1D aufgebaut war. Wir hatten hier einen Relaxationsdelay, eine Zeit, dass sich thermisches Gleichgewicht Probe im Magneten unter Einfluss des statischen Magnetfelds baut sich hier die Überschussmagnetisierung auf. Dann haben wir einen Puls, 90 Grad Puls zum Beispiel. Und dann detektieren wir den FID. Und das wesentliche, ein wesentlicher Aspekt der Detektion des FID, des freien Induktionszerfalls, war es, dass wir nicht kontinuierlich das Signal aufzeichnen, sondern digitalisiert. Und der Abstand der Punkte nannte man Dwell Time. Und dieser Abstand, diese Dwell Time in Sekunden, ist gleich 1 über die spektrale Weite. Das heißt, der Abstand in Punkten wird bestimmt durch die spektrale Weite, die ich aufnehmen will. Und die spektrale Weite, die ich aufnehmen will, hängt davon ab, in welchem Bereich meine Signale kommen. Ob die von 0 bis 10 kommen oder von 0 bis 20 oder wie auch immer. Also es ist mir vorgegeben durch die Probe. Und diesen FID hatten wir das letzte Mal nochmal besprochen. Der FID, der steht letztlich für eine Funktion e hoch i Omega t. Das heißt ein komplexes Signal. Sie erinnern sich, wir haben die Cosinus- und die Sinuskomponente aufgenommen und die dann zu einem komplexen Signal zusammengefügt. Das ist letztlich die Oszillation, die wir da sehen, mal der transversalen Relaxation. Das heißt, der FID nimmt, wie hier auch angedeutet, mit der Zeit ab. Und dieses Signal, das ist das Signal im 1D, das haben wir Fourier transformiert. In einer komplexen Fourier-Transformation und haben eine Lorentz-Linie erhalten. Das heißt, ein Signal genau bei einer chemischen Verschiebung. Mit einer Linienbreite bei halber Höhe der Signalintensität, die gegeben war durch 1 durch Pi mal T2. Das heißt also, die Parameter, die hier den FID bestimmen, nämlich die Frequenz und die Zerfallszeit, ist die Frequenz und die Zerfallszeit in dem Fourier-transformierten Signal. Das heißt also, wir hatten hier ein Signal einer Zeit, das wir durch die Fourier-Transformation in Signal einer Frequenz überführen. Es ist eigentlich schon offensichtlich, dass wenn wir von der 1D-Spektroskopie in die 2D-Spektroskopie übergehen, dass wir dann ein Signal brauchen, das von zwei Zeiten abhängig ist, dass wir wahrscheinlich zweimal eine Fourier-Transformation durchführen müssen, nach beiden Zeiten, und dass wir dann ein Signal letztlich bekommen, das von zwei Frequenzen abhängt. Nun, der allgemeine Aufbau von 2D-Experimenten, also das ist der allgemeine Aufbau von 1D-Experimenten. Der allgemeine Aufbau von 2D-Experimenten sieht wie folgt aus. Ich habe hier einen Relaxationsdelay. Ich habe hier eine Anregung. Das ist genau dieser 90-Grad-Puls. Ich habe eine Evolution. Das ist jetzt meine T1-Zeit. Dann kommt hier eine Blackbox. Die heißt Mischung. Und dann kommt eine T2-Zeit. Das ist die Detektion. Bevor wir jetzt genau ein Experiment im Detail diskutieren wollen, möchte ich Akronyme einführen. Hier. All das, was ich jetzt sage, ist in dem Skript 3 auf der Webpage runterladbar und das heißt, Sie können das auch alles nochmal nachlesen. Je nachdem, wie diese Mischung aussieht, kommt man zu unterschiedlichen 2D-Experimenten. Zum Beispiel zu einem NOSI. Das ist das, was wir jetzt besprechen wollen. Zum Beispiel zu einem COSI. Zum Beispiel zu einem TOXI. Zum Beispiel zu einem HSQC. Und diese Experimente unterscheiden sich dadurch, aufgrund welcher magnetischen Wechselwirkung die Kreuzpeaks erzeugt werden. Hier haben wir schon gesagt, diese Kreuzpeaks kommen über den Abstand oder über den chemischen Austausch. diese beiden Phänomene kann man physikalisch nicht trennen. Deshalb treten sie beide auf. Im COSI, wissen viele von Ihnen natürlich schon, sieht man Kreuzpeaks über 3J-Kopplungen oder 2J-Kopplungen. Dann, wenn A und B ein gleicher Spin sind, also zum Beispiel Protonenkopplungen. Im Toxi sieht man multiple Transfers, also Mehrfachtransfers, Kreuzpeaks aufgrund von hintereinander gelagerten vielen Transfers über zwei- oder 3J-Kopplungen. Und im HSQC sieht man Kreuzpeaks aufgrund von Kopplungen zwischen einem Proton und einem Heterokern. Und im HMBC sieht man Kopplungen zwischen einem Proton und einem Heterokern aufgrund von 2- oder 3J-Kopplungen. Die sind alle diese Experimente haben gemeinsam, dass es einen ersten Anregungspuls gibt, dann irgendwie eine T1-Zeit, dann eine Mischung, da sind die Unterschieden, und dann eine Detektion, eine T2-Zeit. So, soweit ist das noch alles eigentlich eindrücklich, beziehungsweise nicht so furchtbar aufregend. Jawohl. Das bedeutet, dass das Bild, was Sie sich da nutzen können, ist gekoppelte Schwingungen. Also Sie haben drei Kugeln mit gleicher Fadenlänge und in einem COSI würden Sie jetzt immer nur Schwingungen oder regen Sie Schwingungen nur zwischen zwei Kugeln an, über eine Feder. Und die dritte Kugel die Feder ist draußen. Ja, also ist nicht angekoppelt. Also praktisch COSI sind Kopplungen zwischen zwei Partnern. Im Toxi haben Sie die Federn zwischen allen Partnern innerhalb eines Spinsystems vernetzt, also angestellt. Und dann sehen Sie ja, dass da Weiterleitung der Schwingung, also Sie regen den am weitesten außenliegende Kugel an und Sie kommen an die letzte Kugel dran, weil Sie da solche gemeinsamen Schwingungsmoden anregen. Das ist sozusagen multipler Transfer innerhalb eines Spinsystems. Und die Analogie hält sehr, sehr genau. Also man kann das genau über gekoppelte Schwingungsgleichungen auch simulieren. Wie das geht, wie man das hinkriegt, ist dann ein bisschen kompliziert. Deshalb ist das jetzt eher Teil von mathematischen Grundlagen hier, als im Detail das zu erklären innerhalb der OC4. Gut. Was wir uns jetzt klar machen müssen, ist die Frage, wenn es ja doch nur eine Zeit gibt, die ich jetzt die reale Zeit nenne, T2, wie wir eine zweite Zeit einführen können, eine virtuelle Zeit. Und ich habe keine Vorlesung gehört, NMR, das ging an dem Zeitpunkt gerade nicht. Und saß da 2 Wochen, bis ich das verstanden habe, wie man so eine virtuelle Zeit einführen kann. Also das ist etwas komplex, das ist nicht ganz trivial, aber wir können es ja mal probieren, ob wir es hinkriegen. Also wir müssen uns jetzt fragen, wie führe ich eine zweite Zeit ein? Das konstruiere ich Ihnen jetzt zunächst erstmal an der Tafel, dann haben wir es simuliert oder haben wir eine PowerPoint vorbereitet und dann zeigen wir Ihnen auch Spektren. Das heißt also, es kommt jetzt dreimal hintereinander. Das ist der FID, den nenne ich jetzt den ersten FID eines eindimensionalen Spektrums. Der FID wird digitalisiert aufgenommen und ich nehme da eine gewisse Anzahl von Punkten auf. Das nenne ich jetzt, die Zahl der Punkte nenne ich TD2. Und TD2 ist die Zahl der aufgenommenen digitalen Punkte in der Dimension, die ich jetzt T2 nenne, die hier von 0 bis irgendeine Zahl läuft, typischerweise so 500 Millisekunden. Und insgesamt hat man da typischerweise vielleicht 8K Punkte, also 8192 oder was ist das? 8K, also 8 mal 10, 1024 Punkte aufgenommen. Die zweite Dimension, die T1-Dimension, ist jetzt eine, die ich in diese Richtung auftrage, also orthogonal zur T2-Richtung. Und die zweite Dimension kriege ich dadurch zustande, dass ich dieses eindimensionale Spektrum wiederhole. Ich mache es nochmal und ändere da nur einen Parameter. Ich wiederhole das nicht nur einmal, sondern ich wiederhole es n-mal. Und das n ist jetzt definiert durch einen Parameter TD1. Also die Zahl der Punkte in der zweiten Dimension, in der virtuellen Dimension. Und da diese zweite Dimension der ersten Dimension vorausgeht, also T1 geht T2 voraus, das will ich sagen, nenne ich es halt in dieser Reihenfolge. Was mache ich jetzt? Ich mache das Experiment wieder, warte aber Dwelltime, sodass mein erster Punkt nicht mehr hier oben ist, sondern der ist hier der zweite Punkt. Das heißt, ich kriege eine Kurve, die so geht. Und dann mache ich das ein drittes Mal und warte zweimal Dwelltime. Dann ist mein erster Punkt, den ich aufnehme, dieser dritte Punkt. Das heißt, wenn ich mir jetzt immer den ersten Punkt anschaue, kriege ich eine Oszillation. Weil das meine grafischen Fähigkeiten irgendwann übersteigt, haben wir Ihnen das vorbereitet. Das ist hier die erste Oszillation, der erste FET, den ich aufnehme. Abstand der Punkte Dwelltime ist Cosinus moduliert, das heißt, der erste Punkt hat normiert den Wert 1. Und jetzt den zweiten FED, den ich aufnehme, da warte ich genau einmal Dwelltime. Und dann ist der erste Punkt, den ich aufnehme, nicht mehr 1, sondern 1 mal Cosinus der Frequenz. Dritter Punkt, vierter Punkt, fünfter Punkt, sechster Punkt, sechster Punkt. Das heißt, ich habe also jetzt 6 Experimente durchgeführt und das Einzige, was ich bei den Experimenten gemacht habe, ist unterschiedlich lang zu warten, bis ich den ersten Punkt aufnehme. Und was wir sehen, ist, wenn ich jetzt den ersten Punkt mir anschaue, dann ist der hier 1 und dann geht er hier runter. Und die Abstände zwischen den ersten Punkten sind nicht konstant, sondern die sind auch eine Kosinuswelle. Ja, sehen Sie das? Also hier ist ein kleiner Abstand, größerer Abstand, größerer Abstand, größerer Abstand und dann wird dieser wieder kleiner. Das heißt, was ich gemacht habe, die Pulssequenz, die ich hier durchgeführt habe, ist 90 Grad Puls, T1, T2. Und das T2 wird in der realen Zeit variiert, 500 Millisekunden lang, also Dwell Time mal TT2. Und dann habe ich eine virtuelle Zeit, die wird variiert, Dwell Time mal TT1. Und wenn ich das nochmal anders darstellen will, habe ich also das erste Experiment gemacht, dann das zweite Experiment, das dritte Experiment vierte Experiment und so weiter. Und durch grafische Darstellung wird durch den Einschub solcher Zeitintervalle das Signal nochmal Kosinus moduliert oder nochmal moduliert durch eine Frequenz. Jetzt haben Sie eine Frage. Ja, nun, wenn man das so anschaut, dann liest man diese Pulssequenz und die Pulssequenz, die wir nachher uns anschauen werden, das NOSI, sieht so aus und dann ist das eine Zeit, diese T1-Zeit ist der T2-Zeit vorgelagert, ja? Wenn man diese Pulssequenz von links nach rechts. Das ist die erste Zeit, die ich einführe innerhalb, hier ist ja immer noch eine Zeitachse, die geht ja immer von links nach rechts. Das heißt, das ist die erste Zeitachse, das ist die zweite Zeitachse. Aber letztlich Konvention. Und im 3D wäre es dann T1, T2, T3. Das heißt, die reale Zeit wäre die T3-Zeit. Also immer die letzte. Aber das hat der Herr Ernst, der das dann eingeführt hat, so per Definition eingeführt. Ja. Ja, dann moduliere ich damit die Frequenz, die ich detektiere. Und der andere Effekt, der das ist, also wenn homonuklearen Spektren, die wir zunächst erstmal betrachten, habe ich hier meine Frequenzachse von 0 bis 10 und von 0 bis 10 ppm. Das heißt, meine SW1, die spektrale Weite in der ersten Dimension und die spektrale Weite in der zweiten Dimension, die sind gleich. Damit gibt es eine Diagonale, die definiert ist durch Omega 1 gleich Omega 2. Wenn Sie ein HSQC aufnehmen, also eine Protonen-Kohlenstoff-Korrelation, ist die protonenspektrale Weite, die Sie brauchen, 10 ppm. Die kohlenstoffspektrale Weite 200 ppm. Das heißt, dann haben Sie nicht mehr die gleichen Zeiten. Dann haben Sie auch nicht mehr die gleichen Abstände. Dann digitalisieren Sie in dieser einen Dimension 200 ppm, geteilt durch 4, um das gyromagnetische Verhältnis auszugleichen. Wären also 50 ppm. Sind bei 600 MHz 5 mal 6000 ist 30.000 Hertz und in der zweiten Dimension 6000 Hertz. Ja, also das können Sie machen. Diese Dwell-Time muss nicht gleich sein. Es hängt davon ab, welche chemische Verschiebung Sie in T1 und welche chemische Verschiebung Sie in T2 evolvieren lassen wollen. Gibt es dazu weitere Fragen? Okay. So, jetzt haben wir, hat der Boris Ihnen, uns mitgebracht, Spektren. Du führst da mal durch, ja?
Ja, also was wir sehen, ist jetzt ein Fuzzi-Spektrum, in dem Fall von der RNA. Und wir erkennen, dass wir ja auch zwei Frequenzachsen haben, F1 und F2. Wobei wieder die zweite Achse, die Frequenzachse ist, die aus der T2-Zeit Fourier-transformiert wurde. Und die F1-Achse ist die Achse, die aus der Fourier-Transformation der T1-Zeit resultiert. Quasi IDs aufnimmt mit unterschiedlicher Modulation in der T1-Zeit und das können Sie sich auch anschauen. Das, was Sie dann bekommen, ist sozusagen nicht nur eine FID, sondern ganz viele dieser FIDs hier. Die ersten fünf, die haben wir mal übereinander gelegt. Was Sie dann sehen, ist, dass Sie wenig sehen. Wenn man das jetzt hier vergrößert, dann sehen Sie das Blaue, das wäre der erste FID, den man aufgenommen hat. Das ist eine frequenzmodulierte Welle, die gedämpft ist. Und dann, das ist das Blaue hier, das ist der zweite FID, den man sozusagen rausprozessiert hat. Das wäre der rote, da sehen Sie das Ganze dann wieder moduliert, sozusagen geschoben. Dann der dritte FID, von der resultiert, dass man wieder die T1-Zeit moduliert hat, ist dann das grüne. Und dann sehen Sie auch wieder hier, wenn Sie sich das anschauen, dass diese Punkte auch sozusagen in ihrer Intensität auch nochmal frequenzmoduliert sind. Das heißt, Sie haben einmal die Frequenzmodulation der Welle hier in dieser Zeit auf der X-Achse, das ist die T2-Zeit, im Grunde genommen das, was wir sozusagen in Überlagerung sehen als Projektion, ist sozusagen die T1-Zeit. Das Ganze können Sie sich auch dadurch anschauen, indem Sie jeweils diesen FID nehmen und prozessieren, also Fourier transformieren. Und dann bekommen Sie ein Spektrum und das wäre sozusagen, das ist das ID-Spektrum, das daraus resultiert, wenn man das erste, den ersten FID für den transformiert. Ich schaue jetzt mal hier die Antwort aufgelöst und hier am Anfang. Das wird dann ein bisschen schöner. Und wenn Sie jetzt wieder die ersten fünf Spektren überlagern, dann sehen Sie denselben Farbcode, dann wird dann auch der nochmal ausgehen.
Ja, naja.
Was Sie dann sehen, ist jetzt die jeder einzelne dieser FIDs und dann sehen Sie das auch, Sie haben jetzt sozusagen ID-Spektren entlang der zweiten Dimension, also T2 ist schon Fourier transformiert in Omega-2 und in der T1-Dimension, das ist quasi die Projektion auf dieser Blaufarbe, haben Sie eine Modulation, unterschiedliche Modulationen jeweils dieser Peaks entsprechend der Modulation, die Sie entwickelt haben in der T1-Zeit. Ja, also hier bei den Peaks sieht man das sehr schön. Das Blaue ist das erste, das Grüne, das Violette und das Gelb ist dann wieder positiv. Was Sie sehen, haben Sie auch eine Wellenmodulation. Sie können sich das auch in 2D anschauen. Wenn man das Spektrum sozusagen nimmt und hier entlang einer Dimension prozessiert. Das heißt, wir haben jetzt hier 384 Spektren aufgenommen.
TD1 gleich 384.
Das ist
Wo kann man den nicht das Rote ein bisschen größer machen? Das kann man, aber du weißt jetzt auch nicht genau wo. Sie sollen jetzt hier verfolgen, da? Ich sage jetzt, was Sie erkennen sollen. Und dann sagen Sie, dass Sie es erkennen. Also Sie gucken jetzt mal hier so lang, ja, so, hier, da und da. Und da ändern sich so diese
Teile.
Genau. Und jetzt Fourier transformieren mal nach XF1 bitte. Jetzt wird die zweite Fourier Transformation durchgeführt. Okay. Und jetzt was soll ich jetzt? Okay, kann man, dann gehen wir auch da nochmal tiefer. Das heißt, die Reihenfolge, nach der man transformiert, ist beliebig. Also man kann erst entlang dieser Reihe transformieren und dann entlang dieser. Oder genau andersrum, man macht erst hier eine Fourier-Transformation und dann entlang dieser Dimension eine Fourier-Transformation. Die vertauschen. Also, und da sehen Sie wieder diesen FID. Und jetzt Fourier transformieren mal beides bitte. Also jetzt XF2 müsste man jetzt noch machen. So, und dann, das wäre es erstmal. Genau. Jetzt will ich nochmal sagen, das, was der Boris auch gerade eben gesagt hat. Vielen Dank, Boris. Hier ist die Diagonale. Und hier sind diese Kreuzpeaks. Das ist ein NOSI, eine RNA, und in diesem NOSI der RNA kommen Kreuzpeaks dadurch zustande, dass zwei Protonen einen Abstand kleiner 5 Angström haben. Dadurch kommen die Kreuzpeaks zustande. Und wenn man jetzt da, kannst du mal in die Kreuzpeaks reinzoomen, bitte? Ja. Und nochmal so ein bisschen tiefer. Nicht ganz so tief, sonst wird es so hässlich. Das ist jetzt eine 2D-Darstellung und das ist eine Höhenliniendiagramm-Darstellung. Vom 1D kennen wir, also das ist, geht hier hoch runter und jetzt hier im 2D sind das Höhenlinien. Und jetzt kann man da interaktiv durch die Reihen und die Spalten. Kann man? Kann man nicht? Eigentlich schon. Okay, gut. Also dann lassen wir das mal sein. Jetzt aber du weißt sicher, wie man auch einen Stackplot macht, oder? Okay. Das sieht immer sehr eindrücklich aus. Das sind also jetzt diese Peaks. Sie sehen deutlich, dass das in dieser Dimension eine Lorentzlinie ist, die wir eingeführt haben. Jetzt drehen wir nochmal, dass man es auch in der anderen Dimension sieht. Da sieht man auch, dass das eine Lorentzlinie ist. Und man sieht auch, dass also so analysieren wir nie Spektren, so machen wir manchmal Bilder, damit es hübsch aussieht, sondern wir machen die Analyse dann wiederum mittels dieser Höhenlinien. Also Sie sehen, wie tief man runtergeht, um diese Stackplots zu bekommen. Und die Höhenlinien nehmen jetzt an diesen Hügeln, an diesen Linien einfach an logarithmisch gewählten Abständen die Intensität. Gut, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Und jetzt die Aufgabe im zweiten Teil dieser Vorlesungsstunde ist, Ihnen jetzt klarzumachen, wie man genau die Intensität dieser Peaks, der Kreuzpeaks und der Diagonalpeaks, berechnen kann. Ja, wie komme ich dazu, dass ich genau an diesem Punkt die Peaks habe? Das Tolle an NMR ist, Sie können das komplett berechnen. Sie können diesen Peak exakt wieder berechnen, weil Sie alle Parameter haben. Das heißt also, die Spektroskopie ist sehr reich bezüglich der Verknüpfung zwischen Theorie und Experiment. Gut. Jetzt machen wir das hier. Also, wir gehen jetzt durch die NOSI-Pulssequenz. Die NOSI-Pulssequenz sieht aus wie folgt. Hat drei Pulse, 93-Grad-Pulse. Und was ich mit Ihnen jetzt diskutieren will, ist folgende Abfolge. Ich diskutiere mit Ihnen gleich das Ergebnis von zwei aufeinander durchgeführten Experimenten bei der gleichen T1-Zeit und was sich bei den Experimenten verändert hat, ist die Richtung oder wir sagen die Phase des Pulses. Das heißt, einmal kommt er aus Plus und einmal aus Minus. Ich nehme das erste Experiment auf mit Y. Und das zweite Experiment nehme ich mit minus y, plus y auf. Und die Ergebnisse dieser beiden Experimente addiere ich. Das bedeutet, hier hinten habe ich diesen digitalisierten FID. Und dieser digitalisierte FID ist letztlich ein Vektor in meinem Computer. Der hat TD2-Punkte und da stehen jetzt diese Zahlen. Wenn ich das normiert habe für die Kosinuswelle von 1 bis minus 1, steht da also irgendwie 1 und so weiter, irgendwann mal minus 1 und so weiter. Und jetzt kann ich ein zweites Experiment machen, das zweite Mal, und kann diese beiden Vektoren aufeinander addieren. Ich kann es auch subtrahieren, kann machen, was ich will damit. Also nachdem ich es einmal im Computer gemacht habe, kann ich diese Daten, diese experimentellen Daten behandeln, manipulieren, multiplizieren, womit ich auch immer machen will. So, unser System, auf das wir jetzt diese Pulssequenz anwenden, ist dieses System. Das einen Austausch macht zwischen Cis- und Transform eines Peptids. Und dies nennen wir den Spin IA. Und das ist der Spin IB. Und das 1D-Spektrum der beiden Spins sehe so aus. Das heißt, die Rate ist im langsamen Austausch. Ich sehe zwei Peaks. Aber es geht trotzdem hin und her. So, dann fangen wir jetzt mal an. Und ich erkläre Ihnen jetzt erstmal, was für den einen Spin passiert, für den IA-Spin. Wir werden dann sehen, dass genau das Gleiche auch für den IB-Spin passiert. Das müssen wir also nicht doppelte Arbeit machen. Nun, was ist die Situation, bevor ich überhaupt ein Experiment durchgeführt habe? Diese Spins befinden sich im Gleichgewicht, das sich eingestellt hat, nachdem ich die Spins in das Magnetfeld hineingetan habe. Das heißt, das Gleichgewicht hier war so eine Situation. Das Gleichgewicht kann ich durch eine Überschussmagnetisierung darstellen. Die liegt entlang Z. Das heißt, ich habe hier eine Magnetisierung IAZ vorliegen. Klammer auf, ich habe auch eine Magnetisierung IBZ vorliegen. Die diskutiere ich jetzt aber im Moment nicht. Jetzt mache ich hier den 90-Grad-Puls aus Y. Sie haben Ihr Handout, wo Sie, wenn Sie es jetzt noch nicht auswendig können, was ich jetzt auch nicht erwarte, dass Sie es auswendig können, wissen, was ein 90-Grad-Puls aus Y auf Z-Magnetisierung macht. Y auf Z gibt X. Das heißt, ich habe hier IAX Magnetisierung vorliegen. Das ist also jetzt an dem Zeitpunkt hier. Das ist der Zeitpunkt A. Das ist der Zeitpunkt B. Jetzt müssen wir uns überlegen, was macht denn IAX Magnetisierung zwischen Zeitpunkt B und Zeitpunkt C. Rotiert in der XY-Ebene unter Einfluss welcher Wechselwirkung? Oder chemische Verschiebung, genau. Also wenn wir jetzt vornehm sind, sagen wir evolviert chemische Verschiebung. Und die Wechselwirkung, die ich jetzt betrachten will, die male ich ja oberhalb des Pfeils, chemische Verschiebung. Chemische Verschiebung ist eine Rotation um die Z-Achse, die durch das statische B0-Feld induziert wird. Und das tut es offensichtlich während der Zeit T1. Diese Zeit T1 variiert von Experiment zu Experiment, ist also eine variable Zeit, keine konstante Zeit. Deshalb nehme ich römische Buchstaben T für diese, oder was sind das, also diese Art von Buchstaben. Für diese variablen Zeiten. Und das schreibe ich jetzt auf, das wissen wir auch. IAX Cosinus Omega A, weil es ja der Spin A ist, mal T1 plus I1Y Sinus Omega A T1. Jetzt wende ich den 90-Grad-Puls an, den zweiten, aus Y und bekomme Y auf X. Das ist zyklisch vertauscht. Also es ist nicht die richtige, es ist nicht XYZ, sondern es ist YX. Das heißt, ich muss ein Minuszeichen einführen. Das heißt, ich kriege hier minus IAZ Cosinus Omega A T1. Und was passiert mit Y auf Y? Nichts, weil ein Impuls, um etwas zu bewirken, muss immer senkrecht auf dem Vektor stehen. Also bleibt hier plus IAZ. Y Sinus Omega A T1. Jetzt führe ich das Experiment nochmal durch. Allerdings mit diesen beiden Pulsen nicht aus Plus Y Richtung angewendet, sondern aus Minus Y Richtung angewendet. Jawohl. Der kommt gleich. Also ich berechne jetzt bin ich. Das ist aber völlig okay, don't worry. Es fallen dann Terme weg. Und weil Terme wegfallen, möchte ich jetzt erstmal den Einfluss darstellen, was hier in der zweiten Situation passiert. Wenn ich jetzt den Puls aus minus y anwende, ist eigentlich einsichtig, dass ich minus iax bekommen muss, weil ich ja genau aus 180 Grad von hinten pulse. Das heißt, ich gehe jetzt dann hier rein mit minus iax, dass diese Magnetisierung evolviert chemische Verschiebung. Während T1 wende ich hierauf einen zweiten 90-Grad-Puls aus minus y an und dabei bekomme ich minus i az Cosinus Omega a T1 w minus. Da ich habe heute extra 15 Minuten vor der Vorlesung nochmal genau das alles durchgegangen, weil genau an diesem Punkt ich mich mit Plus und Minus auch jedes Mal verhake und es ist Minus. Und jetzt addiere ich diese beiden und was ich sehe ist, dass dieser Term rausfällt, wenn ich die addiere und ich also zweimal minus 2 mal iaz Cosinus Omega a T1 erhalte. Das ist, was passiert bis zum Zeitpunkt D. Jetzt, bevor ich Ihnen erzähle, was ab Zeitpunkt D bis Zeitpunkt E passiert, hole ich den zweiten Spin, den B-Spin. Für A und B gilt, ich halte minus 2 iaz Cosinus Omega a T1 minus 2 ibz Cosinus Omega b T1. Warum ist das so? Da gibt es eine Sache, die man hier noch klarstellen muss. Natürlich tauschen A und B die ganze Zeit miteinander aus. Ja? A macht eine Konformation, also ein Molekül, das zuerst in Trans war, macht mit einer gewissen Rate eine Konformationsumlagerung und geht in Cis über. Und dieser Prozess passiert die ganze Zeit, weil es ja eine molekulare Eigenschaft dieses Systems ist. Aber unsere Mischzeit soll ungefähr 500 Millisekunden lang sein. Tau m ist in der Größenordnung von 500 Millisekunden. Und T1 max, das heißt also der größte Wert, den T1 annehmen kann, ist T1 max, der ist offensichtlich definiert durch TD1 mal Dwell Time 1 und das ist in der Größenordnung von 30 Millisekunden. Das heißt, T1 Max ist klein gegen Tau M. Das heißt, ich vernachlässige den Austausch während der T1-Zeit, sondern ich tue so, als ob der Austausch nur während der mit Tm bezeichneten Zeit stattfinden könnte. So, jetzt brauche ich eine grafische Art und Weise, wie ich diesen Austausch Ihnen darstelle. Und das mache ich mit einer, das ist letztlich eine 2x2-Matrix, die sowas beschreibt. Und das zeichne ich Ihnen hier auf. A kann in B übergehen. Das tut es mit einer Rate. Und diese Rate, die bezeichne ich jetzt mal. Ich bin ja frei, wie ich die Rate bezeichnen kann. Typischerweise macht man das mit K. Ich mache das jetzt hier mit CPAB. Und ein anderer Teil der Moleküle, in einem anderen Teil der Moleküle findet keine Umwandlung statt. Und das symbolisiere ich mit geschwungenen Kreisen. Das heißt, IAZ bleibt IAZ. Und dies will ich symbolisieren mit DPAB. Dahinter steckt Kreuzpeak. Nein, und das hier mit DPAA. Dahinter steckt Diagonalpeak. Und dann gibt es hier etwas mit einer Rate BA. Und B kann auch bleiben, was es ist. Und das symbolisiere ich mit DPBB. Diese Raten in einem, ich nehme sie gleich, diese Raten in einem symmetrischen Zwei-Zustands-Modell sind natürlich gleich, weil wir haben angenommen, das ist 50%, das ist 50%. Wenn die beiden 50% sind, dann müssen diese beiden Raten gleich sein. Und es gibt nur eine Rate, weil es gibt nur diese beiden Zustände. So ein kinetisches System kann viel, viel komplexer sein. Es können mehr als zwei Zustände daran beteiligt sein, N-Zustände. Und dann gibt es N-1 Raten dazu. Gut, Sie haben eine Frage. Ja. Genau. Genau. Also Sie haben ja in der Lösung 10 hoch 17 Teilchen oder 10 hoch 20 Teilchen und dann die Hälfte der Teilchen ist 10 hoch 10 Teilchen ist, wenn Sie das jetzt gerade an einem Moment festhalten könnten, wäre es in cis. Und die andere Hälfte der Teilchen wäre in trans. Jetzt lassen Sie das los. Ja, und dann gehen die ineinander über. Und es gehen, weil das ein symmetrischer Austausch ist, gehen gleich viele von cis nach trans wie von trans nach cis. Weil, wenn das der Fall ist, müssen die beiden isoenergetisch sein. Das sind sie nicht. Cis ist weniger stabil als trans, das wissen wir auch. Aber hier soll uns das jetzt nicht weiter beschäftigen. Wir müssen jetzt uns unterhalten angesichts dieser kinetischen Gleichung, die da oben steht, was während der Mischzeit passiert mit unserer Beschreibung unserer Magnetisierung. Die Mischzeit ist immer 500 Millisekunden, das ist also eine konstante Zeit und deshalb benutzt man griechische Zeichen für Wartezeiten, Delays in einer Pulssequenz, die immer gleich sind. Und diese Art von Zeichen benutzt man, um Zeiten anzuzeigen, die variiert werden, inkrementiert werden in NMR-Experimenten. So, ich fange also jetzt hier an. Das ist was wir haben an Zeitpunkt D. Und was jetzt hier stattfindet, ist chemischer Austausch, Chemical Exchange. Und sowas, wenn man genau ist, würde durch so einen Operator angezeigt. Das ist nämlich zweite Ordnungsstörungstheorie. Aber das soll uns jetzt hier nicht belasten. Uns reicht das da oben. Und was passiert ist, dass mit einem gewissen Faktor A bleibt, was es ist. Und diesen Faktor nenne ich dpaa mal tm. Und aufgrund des chemischen Austauschs übergeht und B wird und hinter diesem Faktor steht die Rate, mit dem dieser Prozess stattfindet. Das Gleiche kann ich für B machen. Ja. Omega A. Danke. So ist klar. Das ist symmetrisch. Minus 2 IAZ Cosinus Omega B T1 mal CP BA mal Tau M. Okay, ist akzeptiert. Das ist, wo ich bin am Zeitpunkt E. Und jetzt wirkt nach E zur Transformation hin nach F wieder ein 90-Grad-Puls auf diese vier Terme. Ja? Jetzt beschreibe ich Ihnen, was zwischen E und F passiert. Ich kann diese Terme da oben zusammenfassen. Da habe ich die obere Zeile zusammengefasst. Untere Zeile zusammengefasst. IBZ mal DP bb mal tau n plus iaz mal cp ba mal tau n. Auf das lasse ich jetzt anwenden, diesen 90-Grad-Puls aus y. Der ist beide Male aus plus, das heißt, in den beiden Experimenten tut sich nichts. Das heißt, ich brauche nur einmal das zu berechnen. Und natürlich bleiben diese Faktoren hier alle natürlich unverändert, sondern der Puls wirkt natürlich ja nur auf diese Magnetisierung. Die Magnetisierung steht hier. Das heißt, ich kriege minus 2 Cosinus Omega A T1 mal Y auf Z gibt X IAX mal DP AA mal TM plus I BX CP AB TM. Irgendwas nicht klar? Und minus 2 Cosinus Omega B T1 mal I BX DP BB mal TM plus I AX CP BA mal TN. Und jetzt kommt das, was wir schon alle kennen, nämlich jetzt kommt diese zweite Zeit, die wir, also die ist jetzt eigentlich nichts Neues, das müssen wir jetzt auf diese vier Terme anwenden. Und ich nehme jetzt im Moment erstmal diesen ersten Term, das reicht nämlich völlig. Das heißt, ich habe jetzt diese zwei der vier Terme entwickeln jetzt chemische Verschiebung, Omega, IZ. Und der Unterschied zum ersten Mal ist, dass es jetzt T2 ist, nicht mehr T1. Und dabei bekomme ich Term A. Hier dann Term B. Term A macht minus 2 Cosinus Omega A T1 mal DP AA mal TN mal I AX Cosinus Omega A T2 plus I A Y Sinus Omega A T2. Der Term B, der zweite Term da, macht fast dasselbe. Der Vorfaktor ist gleich, ist fast gleich. Was da unterschiedlich ist, ist hier CPAB mal TN. Und jetzt ist das hier B, das ist der Spin B ist hier transversal. Das heißt, man erhält IBX mal Cosinus Omega B T2 plus I b y Sinus Omega b t2. Das fasse ich jetzt zusammen. Ich habe also hier 2 Cosinus Omega A T1. Das ist Frequenz in T1. Das ist eine Frequenz in T1, das ist Cosinus moduliert. Gibt es was, was ich klären soll? Ich sage nochmal, wie das zustande kommt. Das ist gerade irgendwie der Punkt. Hier haben Sie noch keinen X-Austausch gehabt. Das heißt, Sie gehen da rein vor der Situation, dass das Austausch passiert, entweder mit einem Term Cosinus Omega A oder Cosinus Omega B. Jetzt findet Austausch statt und der Austausch bewirkt, dass Teile von A sich in B umlagern. Und wie viel Teil hängt von diesem Faktor ab, von der Rate mal der Zeit. Das heißt, das ist dieser Faktor. Habe ich jetzt nur das A ausgeklammert. Symmetrisch passiert das auch für Spin B. Dann werden jetzt diese beiden, also diese vier Terme, 1, 2, 3, 4, werden durch den 90-Grad-Puls in transversale Magnetisierung überführt. Der Unterschied von den Dingern sind entweder die waren mit Cosinus Omega A in T1 oder mit Cosinus Omega B in T1 moduliert. Und entweder steht da DPAA, BB oder CPAB oder BA dran. Und jetzt nehme ich diese erste Klammer hier, lasse auf, das sind also dann diese Terme A und B. Und die lasse ich jetzt entwickeln. Okay? Okay? Dann steht jetzt hier also die Modulation der Frequenz in der ersten Zeit mal einem dpaa mal tm. Das ist eine Konstante. Konstanter Faktor mal diesem hier, was ich zusammenfasse als e hoch i Omega a t2. Und hier unten steht minus Cosinus Omega a t1 minus 2 mal Cosinus Omega a t1 mal CPAB mal TN mal Cosinus Omega B T2, was ich zusammen plus Sinus Omega B T2, was ich zusammenfasse in E hoch I Omega B T2. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ich da zwei Arten von Peaks generiert habe. Der eine, der hat hier in der Frequenzmodulation zweimal die gleiche Frequenz, nämlich A. Und der zweite hat in der ersten Zeit, ist er moduliert mit der Frequenz A und in der zweiten Zeit moduliert mit der Frequenz B. Das heißt, deshalb nenne ich den, der mit den gleichen Frequenzen moduliert ist, Diagonalpeak und den, der mit unterschiedlichen Frequenzen moduliert ist, Kreuzpeak. Jetzt will ich das noch konstruieren und dann sind wir fertig. Das Gleiche gilt jetzt symmetrisch genau exakt genauso für den Spin B. Jetzt gibt es da Fragen. Also was man macht ist, ist das auch Ihre Frage? Das sind die beiden Komponenten im rotierenden Koordinatensystem. Ich habe zwei Detektoren im rotierenden Koordinatensystem. Der eine detektiert diesen Prozess, also schaut von hier drauf, der andere schaut von unten drauf. Der eine sieht die kosinusmodulierte, der andere sieht die sinusmodulierte Komponente. Das heißt, ich habe diese beiden im Computer in zwei Speichereinheiten, weil ich zwei ADCs habe, die zwei Zahlenkolonnen mir speichern. Und dann das ist mathematischer Trick, also mathematische Setzung, nehme ich diese Kosinus- und die Sinuskomponente und behandle die als komplexe Zahl. Und wie Sie sehen, hat man das nur in T2. Und wie man das in T2 auch hinkriegt, sehen wir das nächste Mal. Man hat das hier nur in T2, die beiden Komponenten, nicht in T1. Das heißt, die Daten sind noch real in T1 bis jetzt. Und in T2 sind sie schon komplex. Beantwortet das Ihre Frage? Wieso? Die Vorschrift ist einfach, ich habe zwei Zahlen, die eine ist kosinusmoduliert, die andere ist sinusmoduliert und die nutze ich jetzt als komplexe Zahl. Ja, das ist ja auch komplex. Und zwar, wenn Sie das Ding, das haben wir auch eingeführt, wenn Sie das hier Fourier transformiert hatten, kam da ein halb raus, ein halb. Und wenn Sie das hier Fourier transformiert haben, kommt i halbe raus und i halbe. Wenn Sie nur Kosinus transformieren, dann haben wir eingeführt, also das ist, wenn Sie nur Kosinus transformieren, sind das Delta-Funktionen. Und wenn Sie die Lorenz-Funktion Fourier transformieren, dann kommt hier zweimal absorptiv raus. Wenn Sie Sinus transformieren, kommt zweimal dispersiv raus in Antiphase. Ja, und absorptiv und dispersiv sind um genau i Phasen verschoben in der Fourier-Transformation. Also das ist, also an dem Punkt machen wir mal weiter. Wird jetzt auch nicht besser, weil sie es immer noch auch nicht wirklich akzeptieren. Ist ja auch gut, ist kein Problem. So, jetzt will ich Ihnen aber noch eins zeigen. Wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit. Es tut mir leid. Ich habe jetzt insgesamt vier verschiedene Peaks. Ich habe zwei Diagonalpeaks. Und diese Diagonalpeaks sind proportional den Faktoren dpaa mal tau m oder dpbb mal tau n. Und die sind hier halt gerade ausgezeichnet, dass deren chemische Verschiebung in der ersten Frequenzachse Omega 1 und in der zweiten Frequenzachse Omega 2 gleich ist. Nämlich hier A und auch hier A, beziehungsweise hier B und hier B. Und ich habe zwei Kreuzpeaks, die sind proportional dieser hier. War er zuerst B und dann wird er A, also CPBA mal der Mischzeit. Und dieser Kreuzpeak ist proportional CPA b mal tau n. Hier war die Frequenzmodulation gleich. Hier war die Frequenzmodulation in den beiden Zeiten T1 und T2 unterschiedlich. Und damit sind wir für heute fertig und greifen das nochmal abschließend wiederholend beim nächsten Mal auf. Das nächste Mal am Freitag werde ich nicht da sein, weil wir eine SFB-Begutachtung haben. Und diese Begutachtungen sind vor Ort, da kommen 12 Gutachter. Da geht es um sehr, sehr viel für uns. Das hat dann irgendwie Vorrang. Aber dies könnt ihr dann auch nochmal aufgreifen, nochmal Nosi. Und gibt's jetzt Übungen?
Das letzte Woche ausgefallen ist, machen wir die dann jetzt am Freitag und dann teilen wir Freitag.
Okay,
vorher.
Okay.
Machen wir die ab 9 oder ab 8 schon?
Ab 9 ist sicher in Ordnung. Also, dann vielen Dank. Tschüss.